Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
März 3952 vor Christus.
Erschaffung der Welt durch Gott. Das errechnete im 8. Jahrhundert der Mönch Beda Venerabilis aus Angaben, die er in der Bibel fand.
Irrtum,
versichern heutige Kreationisten.
Heilige Nacht. Faktencheck zur Weihnachtsgeschichte. Ein Feature von Rolf Kanzen.
Kreationisten. Das sind die, die die Bibel wörtlich nehmen. Sie glauben?
23. Oktober 4004 vor Christus.
Andere fromme Rechner legten sich sogar auf eine genaue Uhrzeit fest.
23.11 Uhr am 6. Oktober 3761.
Es war kein Mensch dabei, denn O-Ton gibt es nicht.
Auch beim Geburtstermin eines Gottessohnes namens Jesus gab es zunächst Diskussionen.
25. März.
In der Antike dachte man, dass wichtige Menschen an dem Tag geboren werden, wo sie gestorben sind.
Wichtig waren die Helden antiker Mythologien, oft Söhne von Göttern. Jesus war einer von ihnen. Von ihm wusste man, er wurde am 25. März gekreuzigt, 4 Tage nach dem Frühlingsneumond. Geburtstag gleich Todestag, also
Weihnachten, 25. März.
Das half den Christen zunächst ein wenig aus der Bredouille, denn sie verfügten über keine belastbaren Informationen über die Geburt des Gottessohnes.
In Zusammenhang mit Weihnachten ist man leider relativ schnell fertig mit der Suche nach Quellen, weil man findet außerbiblisch gar nichts. Und biblisch findet man auch sehr wenig.
Versichert Simone Paganini, Theologieprofessor an der Universität Aachen. Er war vorher an der päpstlichen Gregorianer in Rom tätig, lehrte in Südafrika und Italien, erhielt einige Wissenschaftspreise und publizierte zahlreiche Bücher. Unter anderem zur historisch-kritischen Bibelwissenschaft. Das genaue Geburtsdatum Jesu, meint er, sei mehr als unklar.
28. März?
Dieses Datum bot sich an, weil es in einer jüdischen Tradition als 4. Tag der Schöpfung galt. Der Tag, an dem Gott die Sonne schuf. Da Jesus bis ins 4. Jahrhundert mit Sonnengöttern konkurrierte, mit Apollon, Horus und anderen, passte dieser Termin zu Jesus als Sonnengott-Ersatz. Den Märztermin bestätigt auch eine Stelle im Lukas-Evangelium. Im März wird es wärmer. Die Hirten übernachten mit ihren Tieren nicht mehr in ihren Behausungen, sondern
auf freiem Feld bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen.
Und er sprach:
Fürchtet euch nicht.
Die 4 Evangelien, 2 davon, die wissen auch nichts, dass Jesus geboren ist. Also der ist plötzlich da und er beginnt zu predigen. Also wir kennen nur 2 Quellen, nämlich das Lukas- und das Matthäus-Evangelium. Die erzählen eine Geschichte, nämlich die Geschichte von der Geburt dieses Kindes. Allerdings, die meisten Details sind nicht einheitlich. Außer biblisch haben wir gar nichts.
So Simone Paganini. Nicht nur mit dem Geburtstag, auch mit dem Geburtsjahr, als Beginn unserer christlichen Zeitrechnung nicht ganz unwichtig, hapert es.
Geburt Jesu im Jahre Null.
Die arabische Null stand im christlichen Abendland erst sehr spät zur Verfügung.
Im Jahre 1 nach, im Jahre 4 oder 6 vor Christus.
Oder schon im Jahre 8 vor seiner Geburt. Die Fachleute rechneten nach, kombinierten und sind sich inzwischen sicher, eher um das Jahr 4 oder 6 vor Christus. Die biblischen Geschichten liefern jedenfalls keine historisch verifizierbaren Daten.
Das sind eigentlich schöne, sinnstiftende Erzählungen. Man muss sie nur, denke ich, richtig einordnen.
So die Theologin Claudia Paganini. Sie schrieb zusammen mit Simone Paganini das Buch
Von wegen Heilige Nacht. Der große Faktencheck zur Weihnachtsgeschichte.
Die Autoren im Lukas-Evangelium, Matthäus-Evangelium, die Evangelien, die wurden nicht von diesen zwei Menschen geschrieben, sondern es sind Communities, sind Gruppen, die zusammenkommen, miteinander reden, sehr viel diskutieren, sehr viel erzählen. Irgendwann wird es verschriftlich. Ne? Und diese zwei Evangelien sind zunächst einmal eben literarische Werke.
Sinnstiftende Erzählungen, Mythen, Legenden, in denen es nicht darum ging, historische Fakten zu übermitteln, sondern Geschichten zu erzählen. Anders als lange Zeit von den Kirchen nahegelegt, handelt es sich bei den Evangelien also keinesfalls um Zeitzeugenberichte von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes.
Zwischen 100 und 150 sind die Evangelien des Neuen Testaments entstanden. Jedes ältere Datum hat nicht viel für sich. Damit sind wir bereits 100 Jahre nach Jesu Leben. Das muss man sich klar machen.
Der katholische Theologe Bernhard Lang geht, wie auch andere historisch-kritische Bibelforscher, davon aus, dass die Berichte über das Leben Jesu, je nach Bedarf und Absicht, in den Evangelien überarbeitet, ergänzt, ausgeschmückt und redigiert wurden. Das gilt auch für die Weihnachtsgeschichte.
In dieser lukanischen Fassung geht es vor allem um die Armut Jesu. Jesu kommt in ganz einfachen Verhältnissen zur Welt. Ganz anders im Matthäus-Evangelium. Dort ist von Armut überhaupt keine Rede. Könige oder Magier werden aus dem Ausland mit großen Geschenken aufgeboten, um dieser Geschichte Glanz zu verleihen. Und hier wird eine Art König der Juden inszeniert. Das ist also eine ganz andere Geschichte als im Lukas-Evangelium.
Die heiligen drei Könige aus dem Morgenland – Kaspar, Melchior, Balthasar.
Sie fehlen im Lukas-Evangelium. Und bei Matthäus ist nicht von dreien die Rede. Namen haben sie auch nicht.
Nach Bethlehem führte sie kein Komet.
Ein Faktencheck ergibt, es gab zwar einen nach historischen Quellen, doch bereits im Oktober des Jahres 12 vor Christus, also etwas früh.
Zu Bethlehem geboren.
Bethlehem musste es sein, weil sie als Stadt des künftigen Erlösers angekündigt war und als Stadt Davids galt.
Da ist eine symbolische Genealogie, wo aber irgendwann der David vorkommt und dann kann man sagen, ja, der Jesus ist sogar Sohn Davids.
Und ein Göttersohn wie Herakles und andere Heroen musste Jesus auch sein, um ernst genommen zu werden.
Der Zeus, der Apollo, der Ares, alle machen Kinder mit hübschen Frauen, okay? Ob die Maria hübsch war, wissen wir nicht, aber dass ein Gott mit einer Frau ein Kind zeugte, das ist absolut kein Problem.
Dass die Frauen hinterher nicht wussten, weshalb und von wem sie schwanger waren, wussten Zeus und Co. raffiniert einzufädeln. Sie verwandelten sich in Schlangen oder andere Tiere, ließen die Opfer ihrer Übergriffe beim Sex tief schlafen oder verhängten einen Vergessenszauber. Lukas, Kapitel 2, Vers 1.
In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinus Statthalter von Syrien.
Faktencheck für die, die die Bibel gerne wörtlich nehmen.
Quirinus wurde erst im Jahre 6 oder 7 nach Christi Geburt Statthalter der Provinz Syrien, zu der auch Judäa gehörte. Und die ersten umfassenden Steuerschätzungen gab es im Jahre 74-75 nach Christus.
Kurzum, die Verfasser des Lukas-Evangeliums mixten kreativ Vergangenheit und Gegenwart. Und sie bauten Versatzstücke einiger damals populärer Mythen ein.
Maria legte ihren Sohn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.
Lukas Kapitel 2, Vers 7. Dazu der Religions- und Kulturhistoriker Karl Schneider.
Hier denkt jeder griechische Leser an die Mutter Apolls, die auch keine Stätte fand. Wie das Zeuskind bei Kallimachos in Windeln gewickelt wird und das Dionysoskind in einer Getreideschwinge liegt, so liegt bei Lukas das in Windeln gewickelte Kind in einer Krippe.
Die ganz starke kulturelle Eigenschaften, die in den Evangelien reinkommen, kommen aus dem griechischen, aus dem römischen, also aus der damaligen herrschenden Kultur.
Und dann kommen im Lukas-Evangelium die Hirten. Von Ochs und Esel ist hier übrigens nicht die Rede.
Die bukolische Hirtenerzählung wird ganz ähnlich bei der Geburt des Kyros und des Romulus überliefert. Wohl auch in Mithras Kindheitsgeschichten.
Bei Lukas ist vom Glanz der Engel die Rede. Der Historiker Karl Schneider schreibt in seinem Standardwerk Geistesgeschichte der christlichen Antike:
Die Lichterscheinungen in der Nacht gehören in die Mysterien. Mitten in der Nacht sah ich die Sonne strahlend im leuchtenden Licht, heißt es von der Isis-Weihe.
Die Legende und die Biografie von Isis und Osiris ist eine Legende, die mit der Geschichte Jesus sehr gut zusammenpasst.
In einer Feier zu Ehren der antiken Gottheit Aeon heißt es:
In dieser Stunde, heute, gebar die Jungfrau den Aeon. Die Jungfrau hat geboren. Das Licht geht auf.
Alles Motive, die auch in den Geburtserzählungen von Lukas und Matthäus verarbeitet werden. Von Herodes ist die Rede, der vom neugeborenen Jesus als König der Juden Konkurrenz befürchtet.
Herodes ließ in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Knaben bis zum Alter von 2 Jahren töten.
Zwischendurch Faktencheck für christliche Fundamentalistinnen und Fundamentalisten und andere, die die Bibel wörtlich verstehen.
Herodes starb im Jahre 3 vor Christi Geburt.
Konnte also einem im Jahre 0 oder 1 geborenen Jesus nicht mehr gefährlich werden. Auch als Fiktion ist der Mordversuch an künftigen Heroen und Göttersöhnen nicht sonderlich originell, sondern im heutigen Verständnis eher ein Plagiat.
Viele Menschen aus der römischen hellenistischen Mythos kennen ist die Gefährdung unmittelbar nach der Geburt. Okay? Ein besonderer Mensch wird geboren und plötzlich gibt es der Bösewicht, der den Menschen töten will. Das finden wir bei Jesus und Herodes, aber eben Romulus und Remus, Herakles, also Alexander der Große. Also nicht nur fiktive Gestalten des Mythos, sondern auch historische Gestalten, deren Biografie später legendärisch ausgeschmückt worden ist.
Die Geschichtenerzähler des Matthäus-Evangeliums bedienen sich bei damals bekannten Mythen, schmücken sie aus, variieren sie.
Dem Josef erschien im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten.
Wieso nach Ägypten? Und da gibt es ganz klar die Theorie, die besagt, in Ägypten, in Alexandrien, gab es bereits zu dieser Zeit, also Ende des 6. Jahrhunderts, eine große christliche Gemeinde. Und man braucht irgendeinen Bezug, um zu rechtfertigen, dass sie dort am richtigen Ort sind.
Kurzum, von den Verfassern der Evangelien bekamen die Gläubigen die Geschichten, die sie überzeugten. Wichtig war auch: Es gab religiös-weltanschauliche Konkurrenz, die man ausstechen musste. Etwa den Mithras-Kult. Zur gleichen Zeit, als die Evangelien aufgeschrieben wurden, gewann diese neue Religion an Bedeutung. Mithras, ein Gottessohn, galt als eine Art Sonnengott.
Mithras wurde von seinem göttlichen Vater ausgesandt, um das Böse und Dunkle zu überwinden.
Jesus auch.
Bei Mithras Geburt waren Hirten und ihre Tiere zugegen.
Im Lukas-Evangelium auch.
Mithras hatte 12 Apostel, mit denen er vor seinem Tod ein Abendmahl feierte.
Jesus auch.
Mithras wurde begraben und erlebte eine Wiederauferstehung.
Jesus auch.
Das Kreuz war ein Symbol des Mithras-Kultes. Es gab so etwas wie eine Taufe.
Und so weiter. Die Parallelen zu den Geschichten der Evangelien sind offensichtlich.
Wir haben einen großen Einfluss der Mithras-Religion oder des Mithras-Kultes ab etwa 100 nach Christus. Also hier wird aus demselben Repertoire geschöpft, aus dem auch das Lukas-Evangelium schöpft und letztlich unsere Krippendarstellungen auch schöpfen. Hirten sind anwesend.
So der inzwischen emeritierte römisch-katholische Theologe Professor Dr. Dr. Bernhard Lang. Er lehrte in den USA, in Frankreich und Großbritannien und publizierte viele Bücher, vor allem zum kulturhistorischen Umfeld der biblischen Texte.
Der Mithras, der hat eine Art Taufe, zwar mit Blut, nicht mit Wasser, aber sehr, sehr ähnlich. Der hat sogar einen Weihnachtsbaum gehabt.
Ähnlich auch, dass Mithras am Tag der Wintersonnenwende, also um den 21. Dezember herum, einen besonderen Festtag hatte. In die Nähe dieses Datums wurde unser Weihnachtsfest gelegt.
Zwischen 325 und 354 beginnt man in Rom am 25. Dezember Weihnachten zu feiern.
Nicht im März. Das hatte einen weiteren Vorteil, auf den Simone Paganini aufmerksam macht.
Das Problem war, dass im Frühjahr bereits Ostern gab. Und um die ganze Pilgerströme irgendwie zu regeln, die ab der 3., 4. Jahrhundert massiv ins Heilige Land gehen wollten, dann musste man irgendwie schauen, okay, im Frühjahr haben wir irgendwas, dann müssen wir Weihnachten woanders platzieren. Und dann entschied man sich eben für den Winter, auch um ein römisches Fest zu ersetzen, nämlich das Fest des Sol Invictus. Und plötzlich auf einmal ist Jesus die neue Sonne. Und wann kommt die neue Sonne? Ja, genau da, um den 25. Dezember herum. Und diese Symbolik hat super dazu gepasst.
Das Fest des hellenistischen Sonnengottes Mithras wurde also mit dem Fest der Geburt von Jesus überschrieben. So nennen das historisch-kritisch analysierende TheologInnen.
Letztlich alle, die ein theologisches Studium durchlaufen haben, hätten eigentlich genau diesen historisch-kritischen Zugang.
Es ist ein Teil der Theologenausbildung, in der Simone und Claudia Paganini tätig sind. Sie lehrt derzeit als Professorin Medienethik an der Hochschule für Philosophie in München, einer Hochschule in Trägerschaft der Gesellschaft Jesu.
Die Weihnachtsgeschichte ist zunächst einmal eine literarische Erfindung.
Eine nicht ganz freie Erfindung um einen Gottessohn namens Jesus. Motive aus griechischen, römischen und ägyptischen Mythologien und konkurrierender Religionen fließen ein.
Wir missverstehen die Geburtserzählungen als eine Art Dokumentation, wo möglichst eine Aneinanderreihung von historisch korrekten Fakten uns geliefert werden muss. Aber das waren sie zur Zeit der Entstehung eben ganz sicher nicht, sondern es waren sinnstiftende Erzählungen, die den Menschen helfen sollten, in ihrem Alltag Wertorientierung zu finden.
Und was bleibt übrig vom Weihnachtsfest?
In der Weihnachtserzählung wird Gott Mensch. Gott will gar nicht beim Menschen sein. Er ist also nicht ein ferner Gott, ein unangreifbarer, unantastbarer, kalter Gott, sondern ein empathischer, mitmenschlicher Gott.
Sonst noch etwas?
Das ist letztlich das, was theologisch relevant ist, zu sehen, dass das letztlich ein Glaube ist, der Partei ergreift für Benachteiligte, ja, für Personen, die keine Stimme haben. In dem Moment, wo die Glaubensgemeinschaft dann aber auch Macht übernimmt, gesellschaftliche Position einnimmt, werden die Interessen andere.
Dann erstarren die Geschichten und Mythen um die Geburt Jesu, meint Bernhard Lang.
Dass die christlichen Kirchenväter und Kirchenleiter das alles wörtlich nehmen und zu Lehrsätzen, zu Dogmen machen. Und hier werden plötzlich mythische Sätze in Glaubenssätze verwandelt und festgezurrt, sodass eigentlich die lebendige Mythologie gedrosselt wird, gebändigt wird und dann bleiben dürre Dogmen übrig, die dann ihren Weg durch die Kirchengeschichte gehen.
Always look on the bright side of life.
Katechismus der katholischen Kirche.
Warum lehrt die Heilige Schrift die Wahrheit?
Weil Gott selbst ihr Urheber ist.
Naja.
Meine, was hast du schon zu verlieren? Du weißt, du kommst aus dem Nichts und du gehst wieder ins Nichts zurück. Was hast du also verloren? Nichts!
Sie hörten Heilige Nacht. Faktencheck zur Weihnachtsgeschichte. Eine Sendung von Rolf Kanzen. Es sprachen Janina Sachau, Jonas Beck und Carlos Lobo. Technik Michael Bogdanis, Regie Nadja Kukuli-Marx, Redaktion Christiane Florin. Produktion Deutschlandfunk 2021.